sind ganz viele Menschen heimatlos. Nicht nur die Menschen, die auf der Flucht sind, die ihr Heimatland haben müssen verlassen mussten, sondern viele andere auch. Wie der Mann zum Beispiel in diesem Video. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Ja, da fühlt man sich wohl zu Hause, also meistens. Oder? Also ich hatte schon Zeiten, wo ich weggehen wollte, also zu Hause, einfach für 5 Minuten oder so. Das kann manchmal auch gut sein. Aber grundsätzlich fühle ich mich in meinem eigenen Zuhause wohl. Und das ist auch also mein Ziel oder mein Wunsch, dass du dich da wohlfühlst. Und da hat es noch freie Plätze, neben dem Severin zum Beispiel. Die bequemsten Plätze sind noch frei. Sind jetzt frei. Vorher sind Kinder da gewesen. Wer will noch den Platz wechseln? Jetzt ist die Gelegenheit. Wie können wir Menschen eine geistliche Heimat bieten? Ich hatte vorletzte Woche, ein Telefon von einem Mann aus Österreich, der gesagt hat, seine Aufenthaltsbewilligung sei abgelaufen, er hat keine Arbeit mehr, seine Familie ist auseinandergebrochen. Ob ich in unserer Gemeinde echt einen Ort könnte finden, wo er könnte herkommen und ein neues Zuhause könnte haben und von da aus eine Arbeit könnte finden in der Schweiz. Ich habe dann ziemlich unmissverständlich und klar, auch kühl, gesagt, das kann ich nicht und das will ich nicht. Und ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich in den letzten, etwa eineinhalb Jahren, oft so Hilfeschreie über, vor allem aus Deutschland, wo Leute einfach nicht mehr zu Gang kommen und keine Zukunft mehr sehen und da in der Schweiz anklopfen. Und darum habe ich einfach die Anfragen irgendwo da oben, immer in dem Moment, wo ich mit dem geredet habe und habe gemerkt, nachdem ich meinen Satz beendet habe, war mal Ruhe in der Telefonleitung. Ich dachte, oh, jetzt bin ich wahrscheinlich sehr hart gewesen. Wir haben dann das Gespräch beendet und ich habe aufgehängt. Einen Tag später, als ich ins Büro, auf dem Weg war ins Büro, habe ich nochmal an das Gespräch zurückgedacht und überlegt, ja, ist das jetzt so gewesen, wie Jesus das würde beurteilen? Was hat echt Jesus da für eine Sicht? Wie würde er den Menschen sehen und sein Schicksal? Vielleicht würde Jesus nichts anderes sagen, aber er würde sicher mit viel mehr Liebe dem Menschen begegnen. Und ich habe dann so, dass Jesus in einem Gebet gesagt, so sinngemäß, einfach, dass mir leid tut und dass er doch wieder eine Chance mir gibt. Und dass ich das nächste Mal, wenn wieder so ein Mensch auf mich zukommt, ich kann lernen, ihn so zu sehen, wie er ihn sieht. Ich habe nicht mehr daran gedacht, eigentlich, an dem Tag. Ich habe dann noch ein Büro putzen oder einen Staubsauger geholt und eigentlich auf dem Sprung war, schon zum Gehen. Wir hatten einen fliegenden Wechsel zu Hause. Meine Frau wollte weg. Und dann läutet das Telefon, ich nehme ab. Es ist ja wieder jemand dran. Das mal aus der Schweiz. Aber das ist ja gleich jedenfalls auch jemand, der eine Not hat, den ich von früher kenne. Und ich habe dann zugelassen, ich habe mir dann Zeit genommen, wir haben einen Termin auch abgemacht, wo wir uns treffen können. Und erst als ich später zu Hause war, habe ich gemerkt, da hat ja Gott mein Gebet in der Stunde beantwortet. Ohne, dass ich mich angestrengt habe, eigentlich bei der zweiten Begegnung, habe ich doch eine neue Gelegenheit haben, zum Lernen, die Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Wie nimmst du deine Mitmenschen wahr? Ja, vielleicht ist es auch so ein Gebet. Du musst vielleicht gar nichts tun, nur einfach beten und Jesus schenkt dir das, eben mir. Ich habe mich nicht verändert, ich habe nicht das Gefühl gehabt. Aber doch habe ich einen Unterschied gemacht bei der zweiten Begegnung. Jesus hat es einfach so geschenkt. Wie nimmst du deine Mitmenschen um dich herum wahr? Der links und rechts. Nicht nur jetzt der jetzt heute neben dir sitzt, sondern der, der vielleicht neben dir arbeitet, neben dir wohnt. Kennst du nicht von deinen Mitmenschen? Fragst du überhaupt nach? Ist überhaupt Gelegenheit, dass man ins Gespräch kommt? Kennst du, was deinen Nachbarn bedrückt? Das ist meine Frage heute Morgen. Wie sieht Jesus die Menschen? Und wir gehen ja mit grossen Schritten der Projektwoche entgegen. Und die meisten von euch sind irgendwo involviert in der Projektwoche. Und da geht es um Verantwortung, da geht es um meine Aufgabe, dass ich die gut ausführe. Aber um was geht es letztlich? Geht es um Zahlen? Nein, es geht doch immer um Beziehungen, es geht immer um Menschen. Um Kleine, um Grosse, es geht um Mitarbeiter, um Teilnehmer, um Trainer. Es geht immer um Beziehungen letztlich. Und um die Frage, wie sieht Jesus die Menschen? Und etwas, was mir so bewusst worden ist in den letzten Wochen, wenn ich auch zurückschaue auf die Jahre von der Projektwoche, das grosse Beziehungsnetz, das ich habe, aufbauen zu vielen Trainern und Mitarbeitern, außerhalb unserer Gemeinde, dann sehe ich da viele Menschen. Und ich sehe die nicht nur punktuell in einer Woche, sondern zum Teil haben wir ja Kontakt über ein Jahr. Und ich sehe Menschen, wo ich manchmal dahinter sehe, auch die Not mitbekommen, von Beziehungen vor allem. Beziehungsnöte, die Menschen kaputt macht. Auch von Leuten, die eine super Karriere hatten als Sportler, aber auf der Beziehungsebene alles zerbricht. Und das ist mein Anliegen, die Menschen können ein Netz zu bieten, auch mit der Projektwoche, wo sie ein Stück weit Halt bekommen. Nicht durch mich, aber durch uns, wir miteinander. So können wir einen Unterschied machen. Jesus hat auch einen Unterschied gemacht. Wie hat er die Menschen gesehen? Markus 6, 34 bis 35. Ich möchte die Bibelstelle mit euch lesen. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren wie eine Schafherde ohne Hirte. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Achtet mal auf den Anfang von dem Vers 34, auf die ersten paar Worte. Als Jesus aus dem Boot stieg. Und dann ist es passiert. Er ist aus dem Boot rausgestiegen und hat gesehen. Das Boot ist für mich ein Bild, ein Symbol für die geistliche Heimat. Jesus hat gewusst, wo er die Heimat ist. Und weil er eben gewusst hat, wo sein Zuhause ist, hat er von seinem Zuhause schauen, von sich weg. Und hat Menschen können warnen. Menschen, die er beschreibt wie eine Schafherde ohne Hirte. Er hat Menschen wahrgenommen, nicht nur als Mann und als Frau, als Kind, als Vreni, als Theodor, als Philipp, als Katharina oder Latina, sondern er hat Menschen können warnen mit ihrer Not. Ich habe letzte Woche, vor zwei Tagen, ein Gespräch mit jemandem, da ist eigentlich eine Viertelstunde um die Sache gegangen. Und eine Dreiviertelstunde ist es darum gegangen, um sein Leben. Ich lade ihn immer wieder mal ein, einfach zum miteinander austauschen. Und natürlich habe ich Fragen gestellt. Am Schluss von dem Gespräch habe ich gesagt, dein Leben ist ja von lauter Baustellen. Und dann sagt er, ja, ist es so. Und dann zählt er gerade noch einmal eine Baustelle auf. Lauter Baustellen. Und das ist so eine Not gewesen, wo ich hinter der Fassade gesehen habe von einer Person, ja, wo man vielleicht so von außen nicht wahrnehmen würde. Das Boot ist ein Symbol für dein geistliche Zuhause, für deine Gemeinde. Es gibt in der Bibel kein Christsein im Neuen Testament ohne Gemeinde. Natürlich können Formen von Gemeinden ganz verschieden sein, sollen auch ganz verschieden sein, weil es ganz verschiedene Gemeinden gibt. Ganz verschiedene Menschen gibt, braucht es auch ganz verschiedene Formen. Aber es gibt kein Christsein alleine, ein Solo-Christsein. Das gibt es nicht. Die Gemeinde Jesu ist der Agent Gottes in dieser Welt. Und wer in seinem Boot sicher ist, der ist in der Lage, von sich wegzuschauen. Der ist in der Lage, die Menschen um ihn herum wahrzunehmen. Und können auch mit dieser göttlichen Liebe, mit dieser Agape-Liebe, können in Wort und in Tat auf die Menschen zuzugehen. Nur miteinander sind wir fähig, den Schritt zu tun in Wort und in Tat. Ich habe vor 14 Tagen die Agape-Liebe mit Pfeilbogenschiessen verglichen. Und das ist einfach sehr ein treffender Vergleich. Den habe ich auch immer abgeschaut oder abgelöst. Aber der ist einfach sensationell. Also die Agape-Liebe ist wie Pfeilbogenschiessen. Da nimmt man einen Pfeilbogen, einen Pfeil, man spannt und man zielt und man lässt den Pfeil los. Und der Pfeil geht in eine Richtung, mit dem Ziel dort, in der Zielscheibe, die ich hergezielt habe, einzuschiessen. So funktioniert die Agape-Liebe. Der Pfeil kommt nicht zurück. Das ist kein Ping-Pong oder Tennis, sondern das ist, da geht nur in eine Richtung. Die Agape-Liebe kennt nur eine Richtung. Von mir weg hin zum Nächsten. Ohne Hintergedanken, dass etwas zurückkommt. Ohne den Wunsch, dass irgendwie, oder einen versteckten Wunsch, dass ich dann auch noch etwas zurückbekomme. Nein, Agape-Liebe verschenkt sich vorbehaltslos. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen, wir sind so sehr mit uns selber beschäftigt. Fragen, was bringt mir das? Was habe ich davon? Ich muss selber für mich schauen. Das sind so Sachen, so Ausdrücke, die relativ schnell mal kommen. Und natürlich gibt es in einem Christenleben verschiedene Phasen, wo es auch wichtig ist, in sich zu gehen und zu schauen, wie sieht mein Leben aus? Wo komme ich her? Und das hat mich geprägt. Aber das Christsein ist nie etwas, wo im Status quo verharren darf. Wer nämlich im Status quo verharrt, der, ja, dem seine Kraft wird abnehmen. Das Christsein ist auf Wachstum und Entwicklung angelegt. Und wachsen können wir nur, wenn wir verwurzelt sind. Das ist eigentlich logisch, oder? Also hat noch niemand wahrscheinlich den Basilikum gekauft im Migros und nachher ausgerissen und dann hergestellt. Sondern man tut ihn schön umtopfen in einen grösseren Topf, dass er Platz hat zum Wachsen. Ohne geistliche Verwurzelung wirst du keine geistliche Heimat haben, wird dein Boot immer wanken und du wirst immer schauen, ob du nicht rausgehst, oder? Und du kannst gar nicht wahrnehmen, wer außerhalb von diesem Boot alles ist, am Ertrinken. Darum braucht es eine feste Verwurzelung. Und dort, wo unsere Beziehungen, unsere geistlichen Beziehungen nicht intakt sind, nicht fest sind, nicht verbindlich sind, dort sind wir immer mit uns selbst beschäftigt und können gar nie den Blick wagen oder unsere Kraft aufwenden, dass wir uns für den Nächsten würden interessieren. In der Parallelstelle, Matthäus 9, 35, dort lesen wir, dass Jesus innerlich bewegt war, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Schafe ohne Hirte ist schon mal ein, soll ich sagen, das ist ein riesen Debakel. Also Schafe ohne Hirte sind schon mal am Tod geweiht eigentlich. Weil die brauchen jemanden, der sie führt. Die sind im Verderben ausgeliefert. Aber ihr Zustand von diesen Schafen, da beschreibt Jesus von diesen Menschen, ist erschöpft. Es sind einfach andere Worte, andere Übersetzungen, verschmachtet oder hilflos, verängstigt, voller Sorge. Das sind andere Übersetzungen von diesen zwei Wörtern, erschöpft oder verschmachtet. Wortwörtlich niedergeworfen am Boden liegend. Also nicht mehr lebensfähig für das, was sie eigentlich geschaffen sind. Schafe, die niedergeworfen sind, am Boden liegen. Wie viele Menschen sind getrieben, wie ein Zahnrad im Getriebe eingeklemmt, sie können weder führen noch zurück, sodass das Gefühl, das sie geißelt, ich muss funktionieren und sonst geht alles zusammen. In der Familie oder im Beruf. Niedergeworfen, getrieben. Wie viele Menschen gibt es in deinem Umfeld, die das Gefühl haben, sie sind entwertet worden, wie Stempelkarten, aufgebraucht und am Boden geworfen. Niedergeworfen, am Boden liegend. Und wenn wir Bilder sehen von Flüchtlingen oder selber vielleicht ihnen begegnet, dann ist uns doch allen klar, denen fehlt Heimat. Die sind heimatlos geworden. Und wir haben Erbarmen. Wir haben Mitleid. Vielleicht haben wir auch mal ein schlechtes Gewissen und denken, könnte ich nicht noch mehr machen oder mehr tun? Wir haben Mitleid. Aber wie ist es mit den Menschen um uns herum, die jetzt nicht Flüchtlinge sind? Menschen, die vielleicht Schweizer sind oder Deutsche sind oder Italiener sind, wie wir. Sind sie nicht auch heimatlos? Sind sie nicht auch hilflos? Aus geistlicher Sicht, so wie Jesus sie sieht, definitiv. Vielleicht machen sie äußerlich einen starken Eindruck oder sind intelligent, gut situiert, gut gebildet, besser als ich selber, haben eine gute Fassade, aber hinten dran ist vielleicht vieles am Bröckeln. Vielleicht ausbrennt, vielleicht einfach unglücklich, unzufrieden, weil sie nicht die Bestimmung gefunden haben. Die Bestimmung können mit Gott zu leben und mit anderen Menschen. Mit welchen Augen siehst du sie, deine Mitmenschen? Spürst du eine geistliche Not? Kannst du die wahrnehmen? Jesus, von ihm lesen wir, als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Und die zweite Frage, was tut denn Jesus? Nur Mitleid haben? Es hat ihm ja den Magen umgedreht, heisst es da, wo er die Menschen gesehen hat. Es hat ihm den Appetit verschlagen. Aber was macht er? Markus 6, 34. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. So viel Zeit, dass es Abend geworden ist und sie ganz vergessen haben zu essen. Also zumindest Jesus und die Jünger. Irgendwann kommen sie mal drauf, dass sie Hunger haben. Da gibt es etwas Zweites, was Jesus gemacht hat. Parallelstelle lesen wir das in Matthäus, dass Jesus die Menschen geheilt hat. Jesus hat den Menschen in Wort und Tat begegnet. Er hat auch die körperlichen Bedürfnisse ernst genommen von den Menschen. Und darum gefällt mir auch das Angebot in unserer Zeit und Gesellschaft von der Projektwoche. Weil es ist ganzheitlich. Es entspricht dem Bedürfnis von der Gesellschaft, Menschen, Kinder, Jugendlichen zu begegnen, ihnen Bewegung anzubieten, Sport und Spass und Gemeinschaft. Und dann ihnen auch etwas können vom geistlichen Leben weiterzugeben. Jesus, von ihm wird da gesagt, wohin er auch kam, heilte er alle Krankheit und Leiden. Also man kann da alle Übersetzungen anschauen, es heisst alle. Also er hat ja nicht allen können alles wegnehmen. Auf der Zeit, wo er auf der Erde war. Aber da heisst es, er hat alle Krankheit und Leiden können heilen. Von den Menschen, die dort waren, an diesem Zeitpunkt. Das ist eigentlich Good News. Jesus hat geheilt. Und das hat man auch Evangelium genannt. Ein Begriff im Römischen Reich, den man gebraucht hat, um die Siegesbotschaft zu überbringen, dass man eine Schlacht oder einen Krieg gewonnen hat. Dass der Kaiser der Herr ist. Evangelion. Und diesen Begriff haben die ersten Christen gebraucht, um die gute Nachricht von Jesus zu bezeichnen. Evangelion. Wir bringen die gute Botschaft von Jesus. Das war natürlich eine Provokation damals, der Begriff. Weil die Christen in Anspruch genommen haben, dass Jesus der Herr ist. Über dem Kaiser. Und da, was wir da lesen, das ist Demonstration, dass Jesus der Herr ist über allem Leiden und aller Krankheit, über allem Todbringenden, allem Vergänglichen, über allen Naturgesetzen, auch über dem Römischen Reich ist er der Herr gewesen. Jesus ist der Herr. Das ist die Botschaft da, wo Jesus setzt, dass er der King ist. Jesus ist der King. Und heute, ja, was ist heute? Heute sind wir anstelle von Jesus da in die Zeit hineingestellt. Wir sind seine Stellvertreter, unterwegs für ihn. Und sein Ziel ist, dass durch unser Leben er als Herr darf verkörpert werden in Wort und in Tat, in dem, was wir machen. Wir als Gemeinde sollen das zum Ausdruck bringen, dass Jesus der Herr ist, in allem, was wir tun. Auch dort, wo wir für Menschen beten und sie vielleicht nicht gesund werden. Dort sollen wir erst recht Jesus als Herr proklamieren und ihm dergen und sagen, es ist in seiner Hand. Irgendwann wird Heilung kommen, spätestens im Himmel. Wir können nicht jeden Menschen heilen. Wir können auch nicht jeden Menschen in den Himmel bringen, aber wir können jedem Menschen ein Stück Himmel auf die Erde bringen. In dem, dass wir ihm begegnen, im Auftrag von Jesus und zum Beispiel auch Gebet anbieten. Ich habe diese Woche eine Begegnung mit jemandem, der schon angerufen hat vorher für einen Termin. Und wo ich das Telefon aufhänge, habe ich mir gesagt, ich mache da keine Vorbereitung, ich lasse mich einfach auf das Gespräch ein. Ich brauche nichts voraus zu wissen oder mir zu überlegen. Und zack, ist ein Gedanke da gewesen, ein Bild, so klar, ich konnte das gar nicht mehr auf die Seite schieben. Und ich habe es auch nicht mehr vergessen, ich habe es nicht mehr aufschreiben. Es war schon klar und deutlich gewesen, ganz einfach. Und als die Person kommt, sage ich, ich habe da eben einen Eindruck, ein Bild, sie muss sagen, ob das zutrifft. Und sie hat dann gesagt, das trifft genau das zu, um was es geht. Und letztlich ist es darum gegangen, dass sie die Beziehung zu Jesus wieder erneuern tut. Und sie hat dann das auch gemacht. Halleluja! Das ist schön, oder? Da kommt etwas durch vom Reich Gottes. Der Augustinus hat gesagt, das Gebet ist eine Himmelsleiter. Auf steigt das Gebet und herab steigt Gottes Erbarmen. Überall dort, wo ich bereit bin, in Wort und in Tat, den Menschen zu begegnen, in der Liebe von Jesus. Nicht so, wie ich in dem Telefongespräch, das ich am Anfang erzählt habe, sondern in der Liebe von Jesus, in der Agape-Liebe, überall dort, tropft das Erbarmen Gottes auf die Person ab, sodass die Person verändert wird. Nicht wegen mir, sondern weil Gott Erbarmen hat. Weil Jesus heute noch das Mitleid hat, das ihm den Appetit verschlägt und den Magen umdreht, weil er die Menschen sieht in unserer Gesellschaft, die verschmachtet, voller Sorgen, ausbrennt, getrieben sind. Meine Frau hat dürfen für jemanden beten, Anfang September, aus unserer Bekanntschaft. Eine Frau, die mehrere Jahre Drogen konsumiert. Und jetzt schon länger hat sie versucht auszusteigen und wieder rückfällig geworden ist. Und dann hat Cornel einfach am Telefon für sie gebetet. Und jetzt haben wir Bescheid bekommen, dass sie seitdem kein Verlangen mehr hat nach diesen Drogen. Es ist nicht nur Hasch, noch ein bisschen mehr dahinter. Und natürlich ist das einfach ein Schritt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und da kommen natürlich noch Herausforderungen und Versuchungen in diesem Leben, aber es ist der richtige Weg. Wir können nichts anderes als einfach unser Gebet anbieten, unsere Worte anbieten, unsere Ermutigung anbieten und bereit sein, diesen Menschen zu begegnen und das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt. Das Gebet ist eine Himmelsleiter. Auf steigt das Gebet und herab, ja, steigt Gottes Erbarmen. Schönes Bild. Ich habe zwei Wünsche zum Schluss. Dass wir lernen, unsere Mitmenschen mit den Augen von Jesus zu sehen. In der nächsten Woche. An der Projektwoche. Wir haben das Motto, jeder zählt. Ein Motto, wo ich einfach den Eindruck hatte, das passt. Jeder zählt. Jeder zählt. Jedes Kind, jeder Trainer, jeder Mitarbeiter. Natürlich auch jede Tat und jeder Gedanke, jede Idee, jede Diskussion. Alles zählt. Aber letztlich zählt jede Person. Und ob es nur einer ist in einem Camp. Also dann führen wir es nicht durch. Können wir nicht. Aber wir suchen eine Lösung für diese Person, oder? Dass irgendwo anders unterkommt. Jeder zählt. Und der zweite Wunsch ist, dass wir aus der Liebe Gottes heraus lernen, sprach- und handlungsfähig zu werden, um den Menschen in dieser Agape-Liebe zu begegnen, die sie brauchen. Und dann wird es ihr Herz berühren. Und wenn das Beten ist, wenn das eine Aufmunterung ist, wenn das eine Umarmung ist, was auch immer, es zeigt etwas von der Herrschaft, von dem, dass Jesus der King ist. Jesus hat dann gebetet in Matthäus 9, dort heißt dann, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Nochmal, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Wir möchten jetzt so eine Gebetszeit haben. Es ist ja heute der Dank-, Buß- und Betttag. Ein guter Anlass dazu, um auch da zu beten, uns Zeit zu nehmen, zum Beten. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du einfach dich ruhig behalten oder sagen, du möchtest alleine sein und Zeit jetzt das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber für alle anderen möchte ich euch ermutigen, so zu streiten, zusammenzugehen und den Flyer da, den ihr bekommen habt, den hellgrünen, zu nehmen. Und darauf gibt es ganz verschiedene Anliegen zum Danken oder auch zum Bitten. Und dass wir uns einfach eine Zeit nehmen, für die Sachen zu bitten und zu danken, die Projektwoche anbelangt. Sicher können wir für das Kids Camp Westbetten auch, wo da in unserem Haus, das ist unser Hauscamp sozusagen, wo da stattfindet, dass sich noch mehr Kinder anmelden. Das ist irgendetwas um die 50 oder so, 41, dass wir da noch beten können. Es hat noch viel Platz, das Doppelte eigentlich. Dass wir auch noch fürs Volleyball beten, das ist noch ganz noch zwei Anmeldungen und dann können wir das grüne Licht geben. Beim Boxen hat es noch wenige Anmeldungen. Und dass wir vor allem, wie jemand geschrieben hat, dass wir darum beten, dass sich jetzt in den zwei kommenden Wochen noch Kinder und Jugendliche anmelden, die eigentlich eben ein Loch haben in ihrem Herzen und eigentlich nach der Liebe von Jesus sich sehnen. Dass sich vor allem solche Kinder und Jugendliche können anmelden können und dass unsere Camps voll werden. Also darf ich euch bitten, euch zu formieren und einfach so eine Zeit haben vom Gebet. Danke vielmals.